auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Ode Scambrax. Vielen Dank, dass du dir den Weg gemacht hast und die Zeit genommen hast, mit mir ein Gespräch hier in Berlin im Sprechsaal zu führen.
Danke, dass ich kommen durfte. Es war auch von mir ein großer Wunsch, dieses Gespräch zu führen.
Ich stelle dich noch kurz vor, wir sind beim Du, merkt man jetzt gleich. Wir haben uns schon getroffen, wir kennen uns ein wenig und es wäre, haben wir entschieden, absurd, wenn wir jetzt uns siezen. Wir sind nämlich beim Du und du warst Moderator, Reporter und Autor bei Radio France International. Du warst Sendungsmanager der Morgenshow bei MDR Sputnik und Redakteur bei WDR Funkhaus Europa. Bis Ende Oktober 2021 warst du Redakteur im Programmmanagement und Sounddesign bei SWR 2. Öffentlich bekannt geworden bist du durch einen viel gelesenen, auch oft übersetzten Brief im Oktober 2021, in dem du dich kritisch zur Corona-Berichterstattung geäußert hattest, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dieser Brief führte relativ schnell auch zu deiner Kündigung. Das hattest du in dem Brief auch schon erwähnt, dass diese Sorge besteht. Das habe ich gerade nochmal nachgelesen. Nachdem du insgesamt 12 Jahre als redaktioneller Mitarbeiter und Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig warst. Du betreibst meines Wissens seitdem eine Webseite mit dem Titel Meinungsvielfalt jetzt, auf der unter anderem Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anonym zu Wort kommen. Und auf der Seite kann man lesen, die Autoren schätzen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eine Säule unserer gesellschaftlichen Kommunikation und sind von seinen Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides sehen sie in Gefahr. Ich würde mit dir gerne über den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen, über Probleme, Kritiken, die da bestehen, die du auch schon benannt hast in diesem Brief, aber vielleicht auch andere, mit denen du in Kontakt bist, und auch über seine eigentliche Aufgabe, seine Bedeutung, könnte man auch sagen, und wie er zurückfinden kann vielleicht zu dieser Bedeutung, diese ausfüllen kann, weil unser Anlass, unser zeitlicher Anlass für unser Interview ist die Veröffentlichung des Manifests für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Und über dieses Manifest wollen wir auch sprechen. Bevor wir jetzt uns in die Analyse und auch die Beschreibung des Manifests begeben, würde ich gerne erstmal damit starten, dich zu fragen, wie sich dein Leben nach dem offenen Brief und dann auch nach der Kündigung verändert hat und was bis jetzt sozusagen geschehen ist. Bist du weiterhin journalistisch tätig? Was hat es dir gebracht?
Ja, als du das jetzt gerade so nochmal aufgezählt hast und erzählt hast, ist das alles auch gerade so ein bisschen wieder zurückgekommen, so diese Zeit, wo ich den Brief draußen hatte, und das war krass. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass das so eine Welle machen würde. Also millionenfach gelesen, so, what? Und ich habe Post aus Australien bekommen, aus, weiß ich, Übersetzungsanfragen. Und das war... Ja, einerseits war es schön, weil ich überhaupt kein Shitstorm bekommen habe. Und damit habe ich gerechnet, dass ich mich verteidigen muss und in den Kampf gehen muss. Ja? Mhm. War überhaupt nicht. Also es sei denn, die Mails sind bei mir nicht angekommen und ich habe sie gekonnt überlesen oder sowas. Mhm. Ja? Aber natürlich hat es unglaublich viel Chaos in meinem Leben produziert. Und das war mir schon vorher bewusst, aber wenn es dann passiert, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Und den Brief, dass ich den Brief schreiben will, das war mir eigentlich schon deutlich früher klar. Ich habe aber lange gebraucht, um mich und auch meine Familie, mit meiner Frau habe ich lange drüber gesprochen, um uns darauf vorzubereiten. Aber so wirklich kann man sich nicht darauf vorbereiten, weil du weißt nie, was passiert. Und ja, Also ich war tatsächlich an einem Punkt, wo ich physisch gespürt habe, dass mir dieser Laden nicht mehr gut tut, dass ich da reingehe und mir stehen die Nackenhaare zu Berge, so wenn wieder irgendwie ein krasses Ding gelaufen ist. Mhm. Und ja, also ich hatte die Wahl, entweder zu kündigen oder eben diesen Brief zu schreiben. Und dann dachte ich, probiere es lieber mit dem Brief, weil dann werde ich wahrscheinlich sowieso gekündigt. Mhm. Und, ja.
Und hast du dann, als er draußen war, auch sozusagen auf den Fluren oder, keine Ahnung, in Einzelgesprächen Kollegen gehabt, die gesagt haben, ey, super, oder gesagt haben, geht gar nicht? Wie, hast du auch ein direktes Feedback in der Anstalt gehabt, beim Rundfunk?
Ich war ja sofort weg.
Ach so.
Ne? Ja. Also, sie haben mich dann sofort beurlaubt. Mhm. Ja? Es gab genau ein Gespräch zwischen Veröffentlichung und Kündigung. Mhm. Da lag ein Monat dazwischen. Und sie haben dann auch relativ schnell meinen Mail-Account deaktiviert. Aber ich habe einiges bekommen und ich habe ja auch meinen Kontakt angegeben im Brief selbst. Mhm. Und da ist einiges, ja, also es sind wirklich so viele Mails gewesen, ich habe die bis heute nicht alle lesen können. Mhm. Ja. Mhm. Und habe auch sehr direktes Feedback darauf bekommen. In dem Gespräch, lustigerweise, wo ich da mit den Vorgesetzten saß, die meinten, ja, sie hätten tausende Beschwerden, auch aus dem Ausland von ARD-Kollegen. Aber bei mir persönlich ist nicht eine Beschwerde angekommen. Mhm. Also, bin ich nicht so sicher. Mhm. Ja, aber ich bin in dieses Gespräch reingegangen, wohl wissentlich, dass es da nicht um mich geht, sondern dass ich sozusagen Sprachrohr bin für diese vielen Menschen, denen es ähnlich geht, die sich mir dann per Mail offenbart haben und wo ich so einen Reality-Check machen konnte, weil das war ja damals noch Lockdown oder Homeoffice-Zeit, mhm, und wir waren getrennt voneinander. Also mal am Kaffeeautomaten treffen und genau da findet Austausch statt und, mhm, und die wichtigen Diskussionen, das gab es ja alles nicht. Und in diesen Zoom-Konferenzen, Online-Konferenzen, da wird dann per Checkliste irgendwie das Wesentliche abgearbeitet, aber da entsteht keine Zwischenmenschlichkeit. Und ja, das hat mir total gefehlt. Ja, und dann bekomme ich plötzlich all diese Mails, wo sich mir Menschen offenbaren. Ich habe teilweise stundenlang mit denen telefoniert und es gab wirklich Leute, die waren völlig fertig. Mhm. Also an dem Punkt war ich gar nicht, weil ich war noch in der Handlung. Ich war auch in dem Moment total in der Kraft, weil ich gemerkt habe, so, ich mache jetzt diesen Schritt. Aber es gab Menschen, die waren wirklich psychisch am Ende. Mhm. Ich habe mal 4 Statements mitgebracht, mhm, um das, also das sind tatsächlich Zitate. 4 Stück, die wollte ich gerne vorlesen.
Von Mitarbeitern sozusagen jetzt in den Landesmedienanstalten oder wo auch immer.
Von Mitarbeiterinnen, muss man ja im Öffentlich-Rechtlichen sagen. Ganz schnell ist mir klar geworden, wie einseitig diese Berichterstattung ist. Aufgrund dieser inneren Zerrissenheit, einerseits verdiene ich mein Geld bei dieser Anstalt, andererseits fühle ich mich als Verräterin, weil ich dieses Spiel mitmache, bin ich sehr krank geworden, also wegen dieser Zerrissenheit. Ich bin seit einem Jahr aus der aktuellen Berichterstattung raus und sehr froh darüber, weil diese Tendenzen, unkritisch und wenig multiperspektivisch zu berichten, auch in anderen Themenbereichen zu erkennen waren. Nächstes Zitat. Es fällt mir immer schwerer, morgens aufzustehen und in einem WDR zu arbeiten, in dem man nur Teil der Gemeinschaft ist, wenn man auch die Meinung der Mehrheit teilt. Nächstes Zitat. Ich arbeite nur in der Verwaltung, war aber schon Redaktionsassistentin und habe in den letzten 18 Monaten oft schon gedacht, dass ich diese Zeit dort nicht überstanden hätte, ohne zu platzen, die Arbeit zu verweigern oder psychisch krank zu werden. Das sind nur ein paar. Mhm. Ich hatte deutlich, deutlich mehr. Mhm. Und bin da reingegangen in dieses Gespräch mit meinen Vorgesetzten und habe das vorgelesen. Mhm. Die haben sich null interessiert. Es ging nur, ja, aber Herr Skamrax, Ihr Brief, und hier haben Sie doch die Unwahrheit, und wie können Sie nur den Öffentlich-Rechtlichen verschmutzen? Ja. Mhm. Das hat mich total betroffen gemacht, weil ich versucht habe, da eine Brücke herzustellen und das, also zu merken, zu spüren, dass, okay, klar, es ist eine Minderheit in der Kollegenschaft, aber dass es ihnen völlig egal ist, wie es diesen Menschen geht. Und gleichzeitig erzählen sie dann nach außen immer was von Diversität, von Vielfalt, von wir sind alle eins und haben uns lieb.
Hm. Und was war denn eigentlich faktisch nun der Grund für die Kündigung? Man muss ja einen Kündigungsgrund haben. Was hast du jetzt Falsches gemacht?
Ich bin zu Servus TV gegangen.
Ah ja. Und hast da deine Perspektive geäußert.
Und hab da ein ganz bisschen was erzählt. Und da gab es eine Person, die mich als Whistleblower bezeichnet hätte. Und dann kam sie, wo ist denn der Skamrax ein Whistleblower? Und also ich weiß, also schlussendlich heißt der Grund wohl gestörtes Vertrauensverhältnis oder so. Mhm. Aber genau kann ich es dir auch nicht sagen. Mhm. Und ich habe dann gegen geklagt. Mhm. Ah, kann ich niemandem empfehlen, gegen so eine Anstalt zu klagen. In der ersten Instanz gab es dann eine Abfindung. Mein Anwalt meinte, lass uns weitermachen und Sie bekommen auf jeden Fall recht. Mhm. Aber ich wollte einfach nur raus und damit nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und die Abfindung war äußerst kläglich.
Mhm. Und jetzt sozusagen mit Rückblick, hat sich's trotzdem gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, weil ich mir treu geblieben bin und jetzt eigentlich viel mehr in dem Leben lebe, was ich mir vorher gewünscht habe. Hm. Ich würde auch sagen, das war zum ersten Mal, also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist bis jetzt meine beste journalistische Arbeit gewesen.
Das ist schön.
Ja.
Als ich diesen Brief jetzt nochmal gelesen habe, da hatte ich den Eindruck, dass dir eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk richtig wichtig ist. Hm. Also, dass du dem eine große Bedeutung zuschreibst. Was denkst du, was ist die Aufgabe, die Bedeutung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk für unser Zusammenleben?
Das kann ich jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen.
Musst du nicht.
Aber eine ganz wichtige Bedeutung wäre eigentlich, und die ist auch in den Medienstaatsverträgen festgeschrieben, dass der Öffentlich-Rechtliche die Gesellschaft zusammenhält. Mhm. Und die verschiedenen quasi Brücken baut zwischen den verschiedenen Polen der Gesellschaft. Und wir erleben gerade genau das Gegenteil. Mhm. Ich würde auch sagen, die Spaltung, die berühmte Spaltung, ja, ist noch heftiger geworden, beziehungsweise sind die Spaltungsfelder diverser noch geworden. Mhm. Das heißt, mittlerweile verstehen sich ja auch die Putin-Versteher unter anderem nicht mehr mit den impfkritischen Menschen, weil sie vielleicht dann doch eine andere Meinung vertreten bezüglich dem Krieg in der Ukraine oder so. Also das haben wir auch in unserer eigenen Gruppe gehabt, dass es da dann nochmal so Spaltungen gab und schrecklich. Also warum sind wir da als Gesellschaft? Mhm. Und für mich hat da der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen großen Anteil dran. Aber gleichzeitig ist es auch der Schlüssel, um da was zu verändern, wenn man möchte. Und es ist alles da. Also in den Rundfunkstaatsverträgen steht genau das. Mhm. Ja? Artikel 26 ist der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da steht genau das drin, dass es darum geht, die verschiedenen Gruppen abzubilden, zu vermitteln. Da steht sogar was von internationaler Verständigung, darauf hinwirken. Mhm. Erleben wir das gerade in der Berichterstattung? Mhm. Also vielleicht hier und da mal homöopathisch, ja. Mhm. Aber du musst ja immer schauen, was passiert in den Mainstream-Programmen, in den quotenstarken Programmen, welche Message wird da transportiert? Und das macht mir Angst.
Mhm. Du stehst, so habe ich
da, da können wir noch keinen Punkt machen, weil natürlich gibt es da noch ganz viele andere Dinge. Ne?
Ja.
Es geht darum, einfach auch der Regierung mutig auf die Finger zu schauen. Mhm. Ne? Das ist eine zentrale Aufgabe unserer Medien. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da wiederum noch eine besondere Aufgabe, weil er soll ja unabhängig sein, auch unabhängig von privaten wirtschaftlichen Interessen. Mhm. Ist er das? Ich wage es zu bezweifeln. Also da können wir noch gerne über Beispiele reden später. Mhm. Ja, aber vor allem ist er nicht unabhängig, was die Politik angeht. Mhm. Weil die Politik sitzt überall in den Gremien mit drin und bestimmt mit. Mhm. Also wie soll denn da bitte Unabhängigkeit funktionieren? Und genau da sieht man auch die Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Papier steht, im Medienstaatsvertrag und der Umsetzung. Mhm.
Ja, das ist der Knackpunkt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass es sozusagen eigentlich alles schön klingt, aber die Umsetzung dessen ist die wirkliche Schwierigkeit. Und ich fand es auch im zweiten Punkt wichtig, ne, weil schlussendlich so Macht braucht ja eigentlich Instrumente, um Macht nicht übermäßig machtvoll werden zu lassen. Und da ist ja eigentlich Journalismus, beziehungsweise also Machtinteressen aufzudecken, Geflechte aufzudecken, ist ja ein Instrument sozusagen gegen zu viel Machtkonzentration. Und du hast jetzt auch gerade beschrieben, das wäre für dich auch eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den wir bezahlen, oder?
Absolut. Mhm. Ja, das ist eine der primären Aufgaben. Ja. Mhm.
Und es verträgt sich dann nicht, wenn sozusagen Machthabende relativ nah an den Entscheidungsgremien sitzen oder in ihren Entscheidungsgremien sitzen. Das ist eigentlich, schließt sich eigentlich aus, oder?
Ja, oder wenn in zufällig Befragten auf der Straße plötzlich irgendwie 70% derselben Partei angehören oder der Ampelkoalition.
Ja. Und die Dinge, die du gerade alle benennst, die sind jetzt nicht schwierig, die sind offensichtlich, würde ich jetzt sagen. Also sowohl, was der Vertrag eigentlich zu leisten hat, als dass es eine Diskrepanz zur Umsetzung gibt. Seitdem du gekündigt wurdest und da raus bist, sind da noch Leute zu dir gekommen oder haben sich gemeldet oder es hat sich eine Gruppe gegründet? Also ist da Dynamik entstanden, wo klar wurde, eigentlich müssen wir hier was machen, das kann so nicht weitergehen?
Absolut, ja. Also es haben sich sehr viele gemeldet, hatte ich ja schon erzählt. Mhm. Und dann standen wir irgendwann an dem Punkt, wo klar war, so, wir müssen was tun. Mhm. Aber was können diese Menschen, die natürlich durch mein Beispiel, sie haben ja gesehen, was passiert, wenn man den Mund aufmacht, ja? Man wird gekündigt. Mhm. Was können wir zusammen tun? Und so kam die Idee von Meinungsvielfalt.jetzt, von der Webseite, auf der über 50 verschiedene Statements stehen zur Berichterstattung. Und das ist teilweise total detailliert, das ist teilweise sehr persönlich und manches auch vielleicht aus einer Sichtweise, die jetzt nicht jeder unterschreiben würde. Mhm. Aber es sind alles Dinge, die sich Menschen nicht mehr trauen zu äußern im Kollegenkreis. Mhm. Das heißt, diese Menschen haben noch nicht resigniert, weil sie auch eben an den Öffentlich-Rechtlichen glauben, aber sie sehen in dem System selber keine Wege und Möglichkeiten mehr. Mhm. Und ich war selber in der Redakteursvertretung vom WDR. Also das ist das Gremium, was sozusagen darüber wacht, dass es innere Pressefreiheit geben soll, dass Redakteure unabhängig arbeiten können und so weiter. Ja? Es ist unglaublich zäh, wenn wir da Fälle behandelt haben. Das schleppt sich und teilweise sitzt man ein halbes Jahr da dran, bevor irgendwie was entschieden wird. Und Deswegen, ich habe oft den Vorwurf bekommen, ja, Herr Skamrax, warum haben Sie denn nicht im eigenen Haus versucht?
Genau.
Ja, mir war ganz klar, das wird eine Nullnummer, ein Papiertiger. Mhm. Und das ist auch diesen Menschen klar, die auf Meinungsvielfalt jetzt geschrieben haben. Und wir haben gehofft, dass das eine große Aufmerksamkeit findet, eine Öffentlichkeit. Mhm. Haben auch verschiedene Medien angeschrieben, aber es gab nichts. Es gab kaum Berichterstattung und wir waren in gewisser Weise zu früh, weil dieses ÖRR-Thema, was ja dann mit dem RBB so hochkam, das war damals noch nicht aktuell und Corona selbst schon wieder so ein bisschen abgeklungen, ja, deswegen hat man sich nicht mehr so sehr dafür interessiert von Statements Corona-kritischer Menschen im Öffentlich-Rechtlichen. Und jetzt sind aber auch andere Statements dazugekommen zur Ukraine-Berichterstattung, zur Migrationsgeschichte. Und das ist jetzt ein vielfältiges Potpourri. Mhm. Ja, aber wir haben trotzdem kein Gehör gefunden. Und dann war irgendwann klar, okay, wir müssen uns mal physisch treffen. Mhm. Weil immer nur in diesen Zooms rumzuhängen, das bildet nicht genug Zusammenhalt. Und dann gab es ein Treffen, wo wir hier dieses schöne Band verteilt haben. Da steht drauf, wer, wenn nicht wir. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich gesagt, ich trage dieses Band so lange, bis dieses Manifest veröffentlicht ist. Mhm. Und es ging hoch und runter in der Gruppe. Die hat sich auch dann nochmal, da gab es auch nochmal eine Spaltung und dann war die Energie wieder weg. Und na, wie es halt so ist mit Gruppenprozessen. Ne? Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden und die Veröffentlichung steht bevor. Mhm. Und ich möchte jetzt gerade diesen Moment benutzen. Deswegen habe ich dich auch um eine Schere gebeten.
Auf der anderen Seite.
Auf dieser Seite. Du darfst jetzt diese...
Okay.
mir die Pulsader durchtrennen.
Ju! Du hast es geschafft sozusagen, oder ihr?
Ich bin jetzt befreit, ja.
Das heißt, es war eine Menge Arbeit.
Es war unglaublich viel Arbeit, ja. Und ich musste mich auch zeitweise zurücknehmen, weil das ist eigentlich ein Fulltime-Job, ne? Ja. Sowas zu tun. Und glücklicherweise gab es dann andere Menschen, die mit ihrer Energie reingekommen sind. Und wir haben quasi die ARD nachgebaut, in kritischer Art und Weise, aber mit demokratischen und soziokratischen Strukturen. Mhm. Und das ist nicht das Leichteste. Also man braucht vor allem viel Zeit. Mhm. Und ja.
Wie viele Leute wart ihr am Höchstpunkt?
Ich würde schätzen, dass wir so 300 Leute ungefähr in der Gruppe hatten. Wobei ich das nicht genau sagen kann. Mhm. Jeder Sender hat seine Untergruppen an kritischen Menschen und dann haben wir halt so eine nationale Gruppe gebildet, die dann die Infos irgendwie verteilt und ja. Also wir waren so zu Hochzeiten, als die Maßnahmen noch da waren, ja, waren wir um die 300, würde ich schätzen. Ja.
Und die Leute vereinte, also unter anderem wahrscheinlich das, was du jetzt beschrieben hast, also dieses für sie nicht mehr wirklich vorhandene innere Pressefreiheit und die Ausgewogenheit nicht? Oder was waren so, gibt es noch andere Punkte, wo du sagen würdest, hat die Leute eigentlich dazu gebracht zu sagen, hier muss sich was verändern?
Ja, also was sie sehr konkret und direkt dazu gebracht war wahrscheinlich die Impfpflicht beziehungsweise damals die Testungspflicht, ne? Und da war ja der ÖRR, also nicht alle Anstalten haben die gleichen Regeln auferlegt, aber es gab teilweise ziemlich krasse Beschränkungen für ungeimpfte Menschen. Die mussten dann ihren Ausweis abgeben, ihren Mitarbeiterausweis, oder haben so ein Klebchen drauf bekommen und mussten sich täglich testen und den Test dann an einer bestimmten Stelle vorlegen und teilweise irgendwie über ein Riesengelände, weil das war nicht unbedingt da, wo du gearbeitet hast und so. Also da war schon sehr viel Schikane bei. Mhm. Und dann beim SWR gab es zum Beispiel die Ansage, dass nur noch ungeimpfte Masken tragen müssen. Die anderen waren befreit.
Okay.
Ja. Und da dachte ich auch, what the fuck? Also, und das war wirklich zu einem Zeitpunkt, als die Studienlage schon klar war, ja, dass diese Impfung von wegen Fremdschutz und so, und dann kommen die mit solchen Geschichten, ja.
Ich wollte mal noch mit dir, bevor wir jetzt, wir wollen so ein bisschen in dieses Manifest reingehen, weil das ist irgendwie auch der Anlass, da werden Probleme und Lösungsansätze beschrieben. Und da wollte ich noch eine Sache mit dir besprechen, die mir aufgefallen ist. Also die meisten wissen, dass ich mich auch sozusagen bemüht hatte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgewogen berichtet zu Corona. Ich hatte da 110.000 Unterschriften gesammelt mit der Bitte, können wir mal eine Sondersendung haben, wo drei das sagen und drei das sagen. Und wir Bürger, wir machen uns dann unser Bild sozusagen. Und da ist ein Satz gefallen. Es gab dann eine Videokonferenz nach dieser Petition, die Sendung gab es natürlich nicht, aber das höchste aller Dinge war eine Videokonferenz mit hohen Verantwortlichen, Programmschaffenden sozusagen. Und da fiel ein Satz und da drin steckt eine Haltung. Und da würde mich interessieren, woher kommt die oder kennst du die aus deiner Zeit auch? Und zwar sagte dann jemand, Zitat, man könnte es nicht jedem Einzelnen überlassen, sich eine Meinung zu bilden, welcher Wissenschaftler Recht hat. Damit überfordere man das Publikum. Wiederum, ich hatte den Eindruck, das ist genau, was ich gerne hätte und mich würde es nicht überfordern. Aber ist das eine Haltung, die du kennst aus deiner Arbeit und hast du eine Idee, woher eigentlich diese Haltung kommt?
Da steckt eine Überheblichkeit drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das aus dieser Überzeugung kommt, der Gesellschaft zu dienen und sie in gewisser Art und Weise dahin zu führen, zu dem, was eben gut ist. Mhm. Ja, und das merken wir, das sehen wir jetzt mehr und mehr, auch in der Politik. Ja, Nudging, Stichwort Nudging. Mhm. Und da ist der ÖRR ein sehr gut geeignetes Instrument. Mhm. Da steckt aber auch drin, dass sie selber für sich selbst beanspruchen, zu wissen, wer die richtigen Wissenschaftler sind. Ja? Und das alleine ist ja schon ein Widerspruch in sich, weil Wissenschaft bedeutet ja das ständige Überprüfen von Dingen. Und genau so, das haben wir auch in unserem Manifest drin stehen, wir müssen vermeintliche Wahrheiten immer wieder auf ihre Richtigkeit überprüfen. Mhm. Und das merken wir ja, also beste Beispiel ist natürlich mit den Impfstoffen, ne? Von wegen safe and effective, also sicher und effektiv. Und wir sehen, jetzt kann man doch mal einen Bericht machen über Impfgeschädigte. Und ich hatte damals im SWR angeregt, da gab es nämlich, ich habe ja bei SWR 2 gearbeitet, in der Kultur, und es gab eine Sängerin, eine Opernsängerin, die einen Impfschaden hatte und dachte, ja, wow, SWR 2, cool, das passt, wir müssen über sie berichten. Ne? Mhm. Und habe das vorgetragen in einer Konferenz. Es war, also hättest eine Nadel fallen hören können. Mhm. Und es gibt bei gewissen Themen, und das sind halt immer die kritischen Themen, einen inneren Konsens. Und das hat auch sehr viel mit so einer Schere im Kopf zu tun, dass man genau weiß, ja, wenn ich in die Richtung gehe, dann kann es gefährlich für mich werden. Mhm. Weil ich weiß nämlich, wie meine Redaktionsleiter ticken, wie die drauf sind. Und wenn ich ein Thema in der Konferenz vorschlage, dann nehme ich doch lieber das, wo ich den Zuschlag easy peasy bekomme und danach nicht viel Arbeit habe. Aber ein Beitrag, wo du erstmal für drum kämpfen musst, dass er überhaupt produziert wird und wo klar ist, dass du dich danach mit deinen Vorgesetzten auseinandersetzen musst, das machen immer weniger. Hm.
Ich würde aber provokieren.
Ich möchte ganz kurz noch eine Sache, weil jetzt so das Image aufkam, ja, wir sind die Gruppe der Ungeimpften. Das stimmt gar nicht. Wir haben mittlerweile auch Geimpfte bei uns in der Gruppe und das hat sich alles, also es geht uns auch gar nicht um dieses Corona-Thema ausschließlich. Es ist nur vielleicht das plakativste Beispiel, warum der ÖRR nicht mehr funktioniert. Aber wir können auch gerne jedes andere Beispiel rausnehmen, wie Klima oder Ukraine oder, ja.
Klar. Also das hat sich auch fortgesetzt, finde ich, auf eine Art, die Art und Weise. Und ich, immer wenn ich dieses Zitat anführe, füge ich gleichzeitig noch hinzu, dass die Person, die es gesagt hat, aber auch recht hat. Ein Stück weit. Weil ich denke mal, es würde wirklich Leute geben, die damit überfordert sind, wenn sie zwei so konträre Meinungen präsentiert bekommen und dann müssten sie selber anfangen, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Also es ist für mich klar, es ist ja ein Verhältnis zwischen zwei Leuten. Ne? Es gibt jemanden, der sagt, wir müssen vorsortieren, das kriegen die nicht gebacken. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der sagt, zum Glück haben die vorsortiert, zum Glück hat mir die ARD gesagt, was ich zu denken habe, weil ich habe nach 40 Stunden Arbeiten, nach einer prekären Situation, nach einer wirtschaftlich schlechten Situation, nach 2-3 Kindern, gar nicht die Kapazität, das zu tun, was sozusagen ein mündiger Bürger in der Demokratie eigentlich tun sollte oder wollte, nämlich Zeit dafür zu haben, sich eine Meinung zu bilden. Also ich denke, es ist nicht nur ein Vorwurf an diejenigen, die jetzt vielleicht so denken, sondern ich finde auch, dass sie recht hat, weil ich denke, es gibt einen Prozentsatz der Leute, die dankbar dafür sind, dass sie relativ einfach einschätzen können, was richtig und was falsch ist. Würdest du das auch so sehen oder denkst du, es ist nicht so?
Auch wenn es diesen Prozentsatz gibt, und den gibt es garantiert, ich hoffe, er ist nicht 50 plus, so what? Es ist nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist ganz genau definiert, dass das Gegenteil der Auftrag ist. Ja, und insofern haben wir es da mit einer Missdeutung oder einer Umdeutung des Auftrags zu tun. Es gab Zitate, die gefallen sind, schon sehr, sehr früh, 2020 im Frühjahr, da hieß es, wir werden keine kritische Berichterstattung zu Corona auf den Sender lassen. Ne? Und wenn das damals schon so klar war, dann fragt man sich schon, so, ja, wo kommt die Ansage her? Ne? Aber Belege habe ich dafür nicht, dass es diese Ansage gab. Wie beschrieben, hat das, glaube ich, sehr viel mit so einer eigenen Maschinerie zu tun, wo man in so eine self-fulfilling prophecy kommt und einfach genau weiß, ja, wenn ich das Thema angehe, dann bin ich rechts und deswegen mache ich es lieber nicht.
Genau, ich wollte auch nicht damit sagen, dass ich das bedingt, aber ich würde denken, dass eine Änderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Beiträge, die geil sendet, dass das Hand in Hand geht mit einer Entwicklung des Zuhörers und Zuschauers, dass der wieder gefordert werden würde, zu sagen, ja, sorry, wir haben jetzt nicht die Antwort für dich. Wir haben hier sozusagen Pro, dann haben wir hier Contra. Also das bedingt sich auch, dass der andere wieder anfängt, sich als bewussten Konsumenten von Informationen zu sehen und nicht von Haltungen. Und das sage ich deshalb, weil ich meine, wenn es ums Manifest geht, um eine andere Art, da ist ja auch der Zuschauer wieder gefragt, sich zu verstehen als das, wer er ist, nämlich der Orientierung bekommt oder Infos, aber selber die eigene Meinung bildet.
Das ist so ein genereller Trend, den man beobachten kann, in Amerika noch viel stärker hin zum Haltungsjournalismus, der auch vom Internet sehr gepusht wird, weil du da genau sehen kannst, wer ist meine Zielgruppe, wie muss ich für die schreiben, welche Überschrift kommt an, welche geht nicht. Und dann produzierst du genau das Zeug, was die lesen wollen. Das darf aber nicht der Anspruch sein für den Öffentlich-Rechtlichen. Und du hast vorhin auch gesagt, ja, der mündige Bürger. Also wollen wir mündige Bürger haben? Wollen wir in einer Demokratie leben? Wer das bejaht, der muss diese Berichterstattung in Frage stellen. Weil genau wie du beschrieben hast, das führt zur Verstumpfung und zur Polarisierung. Weil was ist Polarisierung? Das ist der Moment, wo ich mein Gegenüber wo ich keine Begegnung mehr habe, keinen Austausch. Mhm. Und dann wird der andere anders und ich nehme Abstand. Und das erleben wir mehr und mehr. Aber genauso, und da sind wir wieder bei diesem Schlüssel, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte alles anders machen. Mhm. Und wir hätten übermorgen eine ganz andere Gesellschaft oder ein anderes Klima der Gesellschaft. Mhm.
Bevor wir zum Manifest kommen, wo wir schon fast sind, hatten wir im Vorgespräch über einen Bericht gesprochen, der ausgestrahlt wurde beim MDR und dann sehr schnell verschwand. Und es hat sehr, sehr viele Leute verwundert. Beziehungsweise, ich spreche nur von mir, mich hat es dann irgendwann empört, weil ich so dachte, es ist ja völlig intransparent. Also es ging um einen Bericht über die DNA-Verunreinigung in mRNA-Chargen, die wiederum jetzt international gesehen, also an verschiedensten Stellen auf dieser Welt nachgewiesen sind. Und darüber wird debattiert. Es gibt Wissenschaftler, die da zu früh veröffentlicht haben. Und der MDR hat es aufgegriffen, hat auch berichtet, hat auch diese internationale Forschung beschrieben. Und dann, weiß nicht, dauert es 24 Stunden, 48 Stunden, war dieser Bericht weg.
5 Tage waren es.
Ach, 5 Tage waren es sogar.
Überhin.
Und wir hatten jetzt im Vorgespräch darüber geredet, dass man daran vielleicht mal festmachen kann, nur dass es ein Beispiel ist für einen Zustand oder für einen Fehler eigentlich. Ich würde es als Fehler bezeichnen. Was ist da passiert? Was ist da mit diesem Beitrag passiert?
Ja, der wurde runtergenommen und erstmal passierte gar nichts. Also man wusste nicht warum. Und dann gab es natürlich Nachfragen. Und dann 5 Tage später wiederum kam dann eine Erklärung, dass nicht sauber genug gearbeitet wurde. Hm. Also, dass die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt wurde bei diesem Beitrag. Hm. Mehr nicht. Hm. Reicht dir das als Erklärung?
Nee. Was ist denn damit gemeint?
Da gab es einige, die das ähnlich sahen. Die haben dann Programmbeschwerden geschrieben. Das weiß ich, weil die mir diese auch haben zukommen lassen. Hm. Und gleichzeitig gab es aber, als der Beitrag rauskam, eine unglaublich große Welle gegen ihn. Mhm. Also es gab Zeitungen, die das sofort aufgegriffen haben und da Kontra geliefert haben und das Ganze als Querdenkerbeitrag, der journalistisch unsauber arbeitet und Volksverpetzer war ganz vorne mit dabei. Aber auch die FAZ, die Sächsische Zeitung. Und ich glaube, daraufhin wurde der Druck im MDR einfach zu groß. Deswegen haben sie es runtergenommen und meinten, sie prüfen das erstmal. Und jetzt vor kurzem, also am 1. Februar, kam dann eine etwas detailliertere Stellungnahme, die aber eigentlich ein Armutszeugnis darstellt. Weil ich lese das mal vor, damit, weil ich kann das nicht zitieren, so merkwürdig klingt das hier. Genau, jetzt wird der Beitrag, jetzt heißt es, dass der Beitrag nicht alle journalistischen Qualitätsstandards einhält. Okay, dann erklären Sie, worum es geht. Also im Prinzip um dieses Labor, das ist ein privates Labor. Brigitte König, die diese mRNA-Impfstoffchargen geprüft hat. Mhm. Dann hieß es, ja, die sind abgelaufen und das kann man ja nicht vergleichen und so weiter. Ne? Also es wurde zig verschiedene Dinge herangezogen, um zu sagen, nee, das geht nicht. Und vor allem, das Hauptargument war, ja, ihr habt das, also die Angabe dieser Laborantin habt ihr nicht überprüft. Hm. Die Redakteure haben aber 20 verschiedene Labors angeschrieben und es wollte kein anderes Labor überprüfen. Hm. Also sie haben es durchaus versucht. Hm. Und ja, dann die Frage, kann man dann trotzdem nicht drüber berichten? Es ist natürlich eine Meinung von einer Person, aber es kamen auch andere Personen in dem Beitrag vor und die haben das durchaus auch kritisch gesehen. Und vor allem, was dann geschrieben wurde in der Begründung, zu den journalistischen Qualitätsstandards im MDR gehören die Einhaltung strenger Sorgfaltspflichten und unter anderem muss sichergestellt werden, dass die hohe Belastbarkeit der Quelle gegeben ist. Das heißt, dass man sich wirklich auf die Quelle verlassen kann, dass die Quelle einem kein Quatsch erzählt. Ja? Und der Journalist Norbert Hering hat ziemlich klar und deutlich aufgezeigt, dass der MDR da mit zweierlei Maß misst, weil es gibt sehr viele Beiträge, zum Beispiel über die Impfstoffe, die Sicherheit, Myokarditis oder hat MDR-Wissen zum Beispiel behauptet, dass Schwangere ohne weiteres geimpft werden können, dass kein Risiko fürs Baby besteht. Also inwiefern haben Sie sich denn verlassen auf eine hohe Belastbarkeit der Quelle? Haben Sie das gegengeprüft? Mhm. Haben Sie nicht? Und im Nachhinein zeigt sich, da war es doch nicht so. Und diese Beiträge wurden aber nicht zurückgezogen. Die sind immer noch im Netz. Teilweise haben sie dann Korrekturen erhalten, aber manchmal auch sehr intransparent und merkwürdig. Mhm. Hat Norbert Hering alles ziemlich gut dargestellt. Mhm. Und da sehen wir einfach, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Mhm. Und auch im Haus selbst, ja, also MDR Wissen, ich kenne Menschen, die sprechen von MDR Unwissen, weil da ist nicht viel Auslegung verschiedener Möglichkeiten und verschiedene Perspektiven und Sichtweisen annehmen. Mhm. Wenn die Regierung was sagt, das RKI, dann ist es richtig.
Quelle.
Ja, das wird nicht hinterfragt. Mhm. Aber alles, was kritisch ist, was impfkritisch ist, das muss zigfach hinterfragt und geprüft werden. Mhm. Und da wird wirklich äußerste Sorgfalt. Ja, ist richtig. Aber dann bitte die Standards dürfen überall gelten. Ja? Mhm.
Und der Beitrag ist aber weiterhin vom Netz und die Redakteure sind aber noch im Amt oder kriegen die auch Probleme oder?
Ja, also tatsächlich habe ich gehört, dass dem Redaktionsleiter jetzt arbeitsrechtliche Maßnahmen drohen könnten. Mhm. Und das ist natürlich heftig.
Wegen dieses Beitrags?
Wegen dieses Beitrags, ja.
Mhm. Und dieser Beitrag, da frage ich mich immer, der muss doch vorher angeguckt werden von irgendeinem Verantwortlichen, der segnet den ab, dann geht der online und dann ändert der Verantwortliche seine Meinung in 5 Tagen? Das ist irgendwie schleierhaft.
Ich glaube auch nicht, dass das so gewesen ist. Mhm. Also Norbert Hering schreibt auch, dass dieser Beitrag eigentlich einen anderen Sendetermin gehabt hatte, einen früheren, und dass dann extra nochmal irgendwie so eine Prüfungsrunde eingelegt werden musste, insoweit denke ich, kann man sagen, dass die da sehr gut gearbeitet haben und dass das eher ein Beispiel ist, wie man journalistische Standards einhalten sollte. Ja?
Mhm. Mhm. Lass uns doch mal zum Manifest kommen. Von dem Beispiel zum Manifest. Vielleicht schaffen wir das. Das Manifest liegt hier vor mir und wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, dann wird es der Welt präsentiert. Leute sind eingeladen, es sich durchzulesen. Was würdest du sagen, was sind die Kernpunkte des Manifests, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Positiven verändern können?
Einmal eine Rückkehr oder eine Besinnung auf den Auftrag. Ja, wir haben es neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder neue öffentlich-rechtliche Medien genannt. Aber du kannst auch einfach sagen, ja, wir nehmen, was da ist, die Staatsverträge. Also wir wollen nicht irgendwie das Rad neu erfinden, sondern uns darauf besinnen. Was ist der Kernauftrag? Worum geht's? Ja. Und da ist eben die unabhängige Berichterstattung ein wesentlicher Gral. Und wie kann man die garantieren? Mhm. Die Politik haben wir schon angesprochen, aber es gibt auch interne Dinge, die einfach dem sehr zugegenlaufen. Ich habe das selber noch erlebt, ja, vor 10, 15 Jahren hattest du Redakteure, die selbst verantwortlich waren für ihre Sendung. Ja, und die konnten dann das Thema setzen und dann gab es am nächsten Tag einen anderen Redakteur und dann war die gegenteilige Meinung auf dem Programm. Ja. Das ist weitestgehend alles abgeschafft, weil das meiste an Content, ja, das heißt heute auch Content, wird in Newsrooms produziert. Mhm. Das heißt, da sitzen alle zusammen und es gibt Content Manager, die dann in vorgefertigte Masken die Dinge reingeben, die die Aktualität eben hergibt. Mhm. Die Arbeitsweise ist deutlich schneller geworden. Nicht nur, also durch das Internet natürlich und auch alle technischen Errungenschaften. Mhm. Und Schnelligkeit ist immer noch das, was zählt. Also es ist immer wichtig, der Erste zu sein, leider. Mhm. Ja. Und da zurückzukehren und einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, wir machen anderen Journalismus und wir schauen, was für die Gesellschaft wichtig ist und wir beteiligen vor allem auch die Gesellschaft an unseren Prozessen. Das heißt, Transparenz ist ein ganz wichtiges Stichwort, was im Manifest steht. Mhm. Und wir sind für eine größtmögliche Bürgerbeteiligung, weil du hast heute, wir haben über den RBB gesprochen, es gibt diese Dinge in fast allen Anstalten und der RBB, ne, da zeigen jetzt alle gerne drauf und die anderen sind froh, dass es im Moment, dass nur der RBB da steht. Gut, im NDR gab es auch.
Vielleicht musst du kurz sagen, was beim RBB war, weil nicht jeder weiß wahrscheinlich, was da passiert ist.
Meinst du?
Du meinst, das gibt's
hat
nur
jemand von der Affäre Schlesinger noch nicht gehört?
Ich denke schon, ja.
Ja. Also tatsächlich gab es die Intendantin Patricia Schlesinger, die, sagen wir mal, sehr locker mit Geld und Auftragsvergabe umgegangen ist. Mhm. Und da sind sehr, sehr viele Dinge zum Vorschein gekommen, die vor allem der Business Insider aufgedeckt hat in sehr guten Recherchen. Und daraufhin ist ein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen. Und das hat natürlich auch an den Strukturen der ARD gerüttelt. Also wir haben da von Dingen gelesen, Verträgen für Menschen, die quasi ruhig gestellt wurden, also Ruhegehälter in exorbitanten Höhen, weil die einfach nicht mehr gebraucht wurden. Ja? Und das hast du in fast allen Anstalten.
Und wenn du sagst Bürgerbeteiligung, Transparenz, kannst du Beispiele nennen, wie das funktionieren soll? Kontrollgremien sind auch eine große Frage, glaube ich.
Ja, die Rundfunkräte sollen ja eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren. Mhm. Und wenn es eine Programmbeschwerde gibt, wie du auch schon eine geschrieben hast, das geht dann an die Rundfunkräte. Aber das wird dann vorher geprüft und also schlussendlich, was bei denen ankommt, das ist dann schon mal ein Destillat. Mhm. Und da sitzen zum Großteil Menschen drin, die das nebenberuflich machen und oft auch eben politisch engagiert sind, ein Parteibuch haben und die genau in eine Richtung irgendwie das Programm gelenkt haben wollen. Ne? Aber diese Rundfunkräte sind ein wunderbares Beispiel für eine mögliche Bürgerbeteiligung. Mhm. Weil was spricht dagegen, Rundfunkräte per Losentscheid wählen zu lassen? Mhm. Und das könnte sogar eine Schule der Demokratie sein, wenn man die Menschen dann in diese Gremien holt und auch sie mit dem entsprechenden Maß an Wissen ausstattet, um halt dem ÖRR auf die Finger zu schauen. Mhm. Also ich denke, das könnte sogar ein sehr, sehr positives, also gesellschaftsdienliches Element sein, wenn man den Schritt macht und die Rundfunkratsbesetzung ändert. Hm. Also beim WDR zum Beispiel gibt es schon ein ganz kleines Quorum von Menschen, von der Zivilbevölkerung, die da reingewählt werden können. Hm. Aber das finde ich ist viel zu wenig. Also man müsste sie alle wählen. über Losverfahren. Mhm. Und dann hast du die Aufsichtsräte. Mhm. Ja, das ist sozusagen die Geschäftsleitung. Und da sitzen teilweise, also im Aufsichtsrat des MDRs hast du Menschen drin, die sind über 80 und die sind da seit über 20 Jahren drin oder waren zumindest, ja. Mhm. Und die sollen dann tatsächlich diesem Laden, der Millionen umsetzt, ja, mhm. Schauen, dass das da alles ordentlich läuft. Also und machen das auch ehrenamtlich, ja. Also da funktioniert was nicht. Da muss man schauen, eben wie kann man die Verwaltungsräte anders aufstellen und auch da für mehr Transparenz sorgen und für einen stetigen Wechsel.
Und Aufsichtsrat und Verwaltungsrat sind zwei verschiedene Sachen?
Verwaltungsrat, genau. Ja. Woanders heißt es Fernsehrat, also die heißen überall so ein bisschen anders, okay. Aber es ist im Prinzip dieselbe Sache. Also die Kontrolle der Geschäftsleitung sozusagen.
Ja. Ein Punkt, den ich dachte, der auch dein Beispiel hier zeigt, also wenn Journalisten in prekären Arbeitsverhältnissen sitzen und Angst davor haben, kriege ich den nächsten Job, ich bin frei, ich bin nicht angestellt, ist doch logisch, dass die nicht aufbegehren. Also müsste man nicht irgendwas tun, damit Leute sich sicherer in ihrer finanziellen Versorgtheit fühlen, um dann sagen zu können, du kannst mich nicht rausschmeißen, nur weil ich einen Beitrag über Nebenwirkungen von Impfstoffen machen will. Müsste man da nicht irgendwas tun? Oder was sagt euer Manifest dazu?
Unser Manifest sagt, Festanstellung für alle journalistisch tätigen Menschen, die es wünschen. Mhm. Ja, es gibt auch viele, die sagen, ja, es ist schön, als freier Mitarbeiter unterwegs zu sein und die Honorare der Freien sind auch deutlich höher. Mhm. Also die ARD zahlt gut. Und auch das ist ja ein Problem, weil wenn du da rausgehst oder wenn du quasi deinen Beruf gefährdest, dann bricht dir eine ganze Stange an Geld weg.
Genau. Ja?
Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil heute über 70% der Menschen, die Content machen, also die Inhalt produzieren, sind freie Mitarbeiter. Mhm. Und die können von heute auf morgen können die gekündigt werden.
Mhm. Dann gibt's noch, also ich hatte mal noch nachgeguckt, der Journalist Paul Schreier hat auch gesagt, dem Rundfunk fehlt eigentlich Basisnähe oder er ist von der Basis entkoppelt. Dann dachte ich noch an die ganzen Talkshows oder die ganzen Enthüllungen, die es gab, was zum Beispiel ein Herr Gnifke oder so verdient im Monat, ja. Und da dachte ich dann schon, naja, wie soll denn jemand mit 30.000 im Monat irgendwie nachvollziehen können, was jetzt inhaltlich mich oder jemand anders, der normales Geld verdient, betrifft? Das ist, muss jetzt noch nicht mal böser Wille sein, das ist einfach völlig abgekoppelt. Das heißt, wie soll ein neuer öffentlicher rechtlicher Rundfunk damit umgehen, dass Leute in Positionen geraten, in denen sie eigentlich weit weg vom normalen oder ja schon vom normalen Leben sind, jeweils was Finanzen angeht?
Ja, auch da sind wir dafür, dass man die Gehälter vor allem in den oberen Bereichen deutlich reduziert. Und vor allem, dass Transparenz herrscht, ja, dass klar einsehbar ist, wer verdient wie viel und dass das einheitlich geregelt ist. Weil wenn du auch Moderatoren zum Beispiel, ja, kam jetzt vor kurzem raus, Lanz über 1 Million, Böhmermann, ich glaube 600.000 waren es. Ja, also es ist eine berechtigte Frage und das sind unsere Gebühren, die das zahlen. Ne? Mhm. Also sind die da gut eingesetzt?
Mhm.
Ja? Mhm. Also brauchst du viel.
Mhm.
Michael Mein, der Kommunikationsprofessor, hat einen Vorschlag gemacht für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit 2 Euro Rundfunkgebühr.
Stimmt, ja.
Und könnte auch funktionieren. Ja? Ja. Das ist natürlich eine sehr abgespeckte Variante, aber wenn man sich auf den Grundauftrag, das Journalistische, konzentriert und diesen ganzen Unterhaltungskram, der übrigens auch noch im Medienstaatsvertrag steht und das ist diskutabel, ne, inwieweit braucht man Unterhaltung, produziert vom ÖRR, ja oder nein, aber geht auch sicher sehr anders.
Mhm. Ja. Wir hatten am Anfang das benannt, also du hast es auch gesagt, dass im Medienstaatsvertrag stehen eigentlich so schöne Dinge. Ja, also ich habe nochmal geguckt, Ausgewogenheit, Sorgfalt, Unabhängigkeit, Sachlichkeit, alles Sachen, die wünschenswert sind. Jetzt frage ich mich, euer Manifest und die Dinge, die ihr beschreibt, also jetzt die Unabhängigkeit, die du gerade beschrieben hast, weniger politische Einflussnahme, mehr Bürgerbeteiligung, auch eine andere finanzielle Situation, die klingen alle gut. würde ich jetzt mal sagen. Für mich ist die Frage, welche Mechanismen, welche Stellschrauben habt ihr bedacht, die sozusagen verhindern, dass eure schön klingenden Vorhaben auch mit dem, also dass das gefüllt wird von dem Leben, was dann stattfinden würde, von der Berichterstattung und nicht wie jetzt eindrucksweise für mich, es gibt einen schönen Medienstaatsvertrag und daneben gibt es die Berichterstattung und die gehen dann auseinander. Und wie könnte ein Weg aussehen, dass klar ist, okay, wir haben das, wir sagen das nicht nur, dass wir das wollen, wir machen das auch. Was sind da eure Ideen dazu?
Ja, das haben wir tatsächlich nicht im Manifest formuliert, weil das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, wahrscheinlich der Punkt, worauf es drauf ankommt, weil na klar, du kannst jedes Modell neu etablieren und irgendwann ist es einfach nicht mehr das in der Realität, was die Vision war. Ne? Und da brauchst einfach Kanäle, die erstmal von außen immer wieder den Abgleich machen. Ist es noch das? Werden wir da noch dem Auftrag gerecht oder nicht? Und da sind eben diese Bürgerräte, die wir wollen ja wirklich, dass die Einfluss bekommen. Also wenn du eine Programmbeschwerde schreibst, dann verpufft die. Ja, die wird zwar behandelt und dann gibt's für irgendwo vielleicht eine Gegendarstellung oder so. Du kannst von berichten, aber eigentlich so what? Und im schlimmsten Fall bekommen die Redaktionen noch nicht mal davon mit, die das eigentlich produziert hat. Ja, und das kann man alles ganz anders machen. Also, dass man sich dann wirklich mit der Kritik auseinandersetzt, dass man auch vielleicht dann die Menschen, die Kritik äußern, ins Studio einlädt und diskutiert und dass das ein bereichernder Prozess wird, der, es heißt immer so schön, Feedback-Kanäle, ja, schafft und da tatsächlich einen wahrhaftigen Ansatz, weil im Moment reden alle davon, ja, dass es wichtig ist und Bürgerbeteiligung und dann, ne, hier gibt's ein neues Format und da und aber ist es tatsächlich ein wahrhaftiger Ansatz? Das wage ich zu bezweifeln. Also es braucht auch eine ganz andere Kultur im Management dieser Anstalten. Und die Menschen, die schreien dann, also die Mitarbeiter, ja, es herrscht wirklich in jeder Anstalt. Es ist ein sehr angespanntes Klima, was ich mitbekomme. Und es braucht wahrhaftige Veränderung. Sonst fährt der Laden vor die Wand. Also Tom Buro hat es ja selber gesagt. Ne? Er hat ja im Überseeclub vor einem Jahr als Privatmann, nicht als Intendant, doch als Intendant, aber eben nicht als, er war Vorsitzender der ARD und er hat eben nicht als Vorsitzender der ARD gesprochen. Und er hat gesagt, ja, lasst uns hier ohne Scheuklappen über was Neues reden. Er hat es auch nicht mehr öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern gemeinnütziger Rundfunk genannt. Ich glaube, denen ist allen sehr klar, was auf dem Spiel steht. Und dass schlussendlich auch ihre Pensionen auf dem Spiel stehen. Ne? Also böse Zungen sagen ja, der ÖRR ist eine Pensionsanstalt mit Rundfunkbetrieb.
Ja.
Und da kommen wir aber zu dem Punkt, warum dieser Kampf, wir haben ja einen Kulturkampf, ja, und die Menschen, also der Großteil der Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, fühlen sich bedroht. Die haben total Angst.
Vor was?
Ja, dass sie morgen abgeschafft werden, weil die AfD an die Macht kommt. Ja?
Okay.
Ja, aber hätten sie vielleicht mal anders berichtet über die AfD? Und auch das sagt ja Gnifke, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Ja, dass sie die Partei diabolisiert haben am Anfang und gut, was heißt am Anfang, zu großen Teilen immer noch. Und wenn man da tatsächlich zu dem zurückkehrt und überprüft, ja, ist das noch so? Bilden wir tatsächlich alle Teile der Bevölkerung ab und schaffen wir Brücken und Austausch, die eben der Polarisierung entgegenwirken, dann denke ich, dass auch die Berechtigungsfrage in der Gesellschaft deutlich abnehmen wird und die Menschen sagen, ja, sie sind froh darüber, dass es das gibt. Aber solange der ÖRR diesen Schritt nicht selber tut und denkt, sie müssen in Kampfhaltung und jetzt richtig feuern, in 10 Jahren sind die weg.
Weil das war auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Es gibt einfach immer mehr Leute, die sagen, abschaffen,
ja?
Unreformierbar und abschaffen das Ding. Was sagst du denen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wie so Gremienarbeit ist. Wir haben eine Aufstellung gemacht, als wir uns getroffen haben mit genau dieser Frage. Ja, und Michael, also wir hatten auch Kommunikationsprofessor Michael Mein mit dabei. Und einer Seite des Raumes war eben, ja, wir glauben an die Reformierbarkeit, und andere Seite des Raumes war nein. Und Michael Mein ist in den anderen Raum gegangen, den dahinter. Und ich weiß es auch nicht. Also ich glaube an Wunder und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber so wie das System sich jetzt zeigt und so wie ich es kennengelernt habe, ist da nichts reformierbar. Ja. Aber wir wissen auch aus der Zukunftsforschung, dass, oder mit dem schönen Zitat von Buckminster Fuller, wenn du die Realität ändern möchtest, dann bekämpfe sie nicht, sondern schaffe ein neues Modell, was die Realität überflüssig macht. Oder die alte Realität. Ja? Und insofern ist es vielleicht sinnvoll, über dieses neue Modell nachzudenken und zu schauen, ja, wo können wir ein bisschen loslassen und vielleicht die ein Experiment wagen, genauso wie Funk ein Experiment war. Manche sagen grandios, andere drehen sich um und können das nicht sehen, was Funk produziert. Aber ich denke, es muss jetzt was passieren. Und wenn nichts passiert oder wenn ein weiteres Reformchen kommt, was jetzt die auch den Einfluss der Politik nicht reduziert, dann ist die Angst berechtigt.
Jetzt hast du es vielleicht schon so ein bisschen angedeutet, aber ich habe mich dann auch gefragt, okay, also jetzt kommt das Manifest und die Öffentlichkeit darf davon erfahren. Da sind Leute, die stehen dahinter. Also gibt es eine Gruppe von Autoren, die hat sich da bemüht. Was müsste jetzt passieren? Was müsste für diese Gruppe passieren, dass die sagen, das hat sich gelohnt, es zu schreiben? Was sind die Wünsche und Erwartungen? Welche Reaktion brauchst du, damit die sagen, gut, was das gemacht haben? Oder ist es einfach nur, um es zu tun, um es rauszuschießen und dann auch zu sagen, wir wissen jetzt nicht, was damit passiert. Aber gibt es da vielleicht Hoffnung, Erwartung, Wünsche damit verbunden, wenn das jetzt veröffentlicht wird?
Also meine Hoffnung ist tatsächlich die, dass wir nicht mehr an dem Punkt sind, wo einfach krass dagegen geschossen werden muss, sondern dass ein Bewusstseinswandel stattfindet und man tatsächlich sagt, okay, wir gehen mal alle an einen Tisch und schauen, wie wir Dinge anders machen können. Und es gibt mittlerweile so viele Initiativen, die Reformen fordern in einer Art oder der anderen, ja? Die zu ignorieren, all das Potenzial zu ignorieren, es wäre fahrlässig. Die Deutsche Akademie für Film und Fernsehen zum Beispiel hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Initiativen einzusammeln und zu bündeln, und wir sind auch Teil davon. Und wir fordern einen Medienkonvent, wo eben all diese Vereine und Initiativen zusammenkommen und erstmal eine Begegnung stattfindet. Und die sind teilweise total konträr, weil da hast du Leuchtturm ARD, da hast du Bürgerbeteiligung, Rundfunk, ich weiß nicht genau, also Konrad Adam, der Gründer der AfD, der jetzt nicht mehr in der AfD ist, der hat auch einen ÖRR-Verein gegründet und diverse Vereinigungen, die hätte ich alle gerne an einem Tisch, zusammen mit der AGRA, zusammen mit auch Verantwortlichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vor allem auch mit der Politik. Weil wir sehen auch, dass im Prinzip die Bälle immer hin und her gespielt werden. Also der ÖRR sagt, ja, Politik, ihr wollt, dass wir uns reformieren, aber ihr schafft die Bedingungen nicht dafür. Und dann heißt es auf Politikerseite, ja, wir brauchen das und das und das. Und natürlich will kein Politiker irgendwie sein Landesrundfunkhaus hergeben, mhm. weil natürlich es ist auch immer schön, das zu haben. Und ich glaube, also diese Bewegung, diese Reformbewegung, ja, die kann auch einen Weg aus dieser Sackgasse zeigen, ja. aufzeigen. Und wir wissen nicht, was am Ende steht, aber erstmal miteinander ins Gespräch zu kommen, das ist wichtig. Hm.
Was können jetzt Leute tun? Nehmen wir mal an, die sind jetzt interessiert, die laden sich das runter, das Manifest, und die stimmen dem zu. Und die wünschen sich das vielleicht auch. Was können die tun? Können die sich in irgendeiner Form beteiligen?
Ja, sie müssen das noch nicht mal runterladen. Es ist online einsehbar, entweder auf unserer Webseite meinungsvielfalt.jetzt mhm. oder aber auch auf unserer Petition. Also wir haben Open Petition genutzt, um eine Petition zu starten. Mhm. Da kann man dann direkt unterschreiben und unterstützen. Mhm. Und natürlich auch ein Appell an alle Menschen im Öffentlich-Rechtlichen, die das gut finden und die mitzeichnen wollen, die vielleicht aber sagen, ich traue mich noch nicht mit meinem Namen. Wir bieten auch eine Möglichkeit an, das anonym zu zeichnen über einen Anwalt. Mhm.
Sodass da eine Menge an Leuten aufkommen kann, die sagt, wir brauchen auch Reform, wir suchen Reform, wir wünschen uns was.
Ja, mittlerweile dieses Wort Reform kann ich eigentlich nicht mehr hören. Ich sag mal
Veränderung.
Ja. Positive, wahrhaftige Veränderung.
Ja. Mhm. Okay, dann mag ich dich zum Schluss noch was fragen. Und zwar, gibt es noch was das Manifest und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, von dem, was wir jetzt so sozusagen alles angetickert haben, was noch nicht gesagt ist, also was noch wichtig ist zum Schluss, wo du denkst, das ist einfach in dem, womit wir uns gerade beschäftigt haben, eine wichtige Angelegenheit. Gibt es da noch was dir auf dem Herzen liegt?
Ja, also ich habe so ein bisschen angerissen, die Polarisierung der Gesellschaft.
Ja.
Ne? Weil das ist was mich sehr beschäftigt. Mhm. Und wenn man nach Amerika schaut, dann, ne, man sagt ja, Amerika ist immer 10 Jahre voraus. Mhm. Die stehen kurz vor dem Bürgerkrieg. Mhm. Ich möchte das nicht hier erleben. Mhm. Also ich wünsche mir auch für meine Kinder einfach eine Zukunft, in der wir in unserer Unterschiedlichkeit miteinander leben können und uns akzeptieren. Mhm. Ja, egal wie der Impfstatus, egal wie man politisch drauf ist und dass einfach dieser Raum an Sicherheit da ist und auch diese Freiheit existiert, wählen zu können. Und also es gab Momente, wo es mir wirklich übel wurde und wenn ich in diesen Gedanken reingehe und feststelle, ja, wir haben jetzt mehr und mehr Polarisierung und bald werden hier die Waffen gezückt, ja. Ich kann nicht sagen, wie wichtig das ist, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Medien generell, aber vor allem der gemeinnützige Rundfunk. Mhm. Und deswegen sollten sich dass alle Verantwortlichen bewusst machen, was auf dem Spiel steht.
Okay, dann belassen wir es bei diesen abschließenden Worten. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Vorstellen des Manifests und vielfältige, interessante Beteiligung von vielen Leuten, was das Manifest angeht.
Vielen Dank, dass ich herkommen konnte.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.